SWR 2 Forum.
Millionen für McKinsey. Wozu braucht der Staat Unternehmensberater? Mit Geli Henzold. Sie heißen McKinsey, Roland Berger oder PwC und sind mit Behörden, Ministerien und auch vielen anderen staatlichen Einrichtungen gut im Geschäft. Mindestens 175 Millionen Euro an Steuergeld hat allein die Bundesregierung letztes Jahr für Beratungsunternehmen ausgegeben. Und dafür schreiben die Beraterinnen und Berater dann Konzepte und Strategien bis hin zu Gesetzesvorlagen. Ist Steuergeld da sinnvoll investiert? Oder wird gemauschelt und getrickst, sodass am Ende vor allem die Unternehmensberatungen profitieren, nicht aber die Gesellschaft? Mit diesem Verdacht beschäftigt sich auch der Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre im Bundesverteidigungsministerium. Welche Lehren haben Politikerinnen und Politiker aus dem Skandal gezogen? Und wozu braucht der Staat überhaupt externes Know-how? Wie lässt sich verhindern, dass Beraterinnen und Berater immer mehr politische Prozesse und Entscheidungen beeinflussen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Mit Elke Benning-Rohnke. Sie ist Unternehmensberaterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Unternehmensberatung H&Z in München. Mit Professor Dietmar Fink. Er ist an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Professor für Unternehmensberatung und er ist Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung in Bonn. Und mit Gerhard Schick, dem Vorstand der Nichtregierungsorganisation Bürgerbewegung Finanzwende. Und von 2007 bis 2017 war er außerdem finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag in Berlin. Herr Schick, während Ihrer Zeit als Abgeordneter im Bundestag, wie war das denn da mit den Unternehmensberatungen? Also der Spiegel hat mal davon geschrieben, dass da überall Männer in teuren Anzügen und Frauen in schicken Businesskostümen mit Laptops voller PowerPoint-Präsentationen durch die Flure huschen. Ist es wirklich so?
Es ist auf jeden Fall so, dass da ein großer Teil Wahrheit dran ist. Ich habe das besonders erlebt in dieser Phase der Finanzkrise, wo der Staat an verschiedenen Stellen ja wohl überfordert war und dann ganze Gesetzgebungsvorhaben an Berater eben ausgelagert worden sind, sodass eigentlich nicht die Ministerialbeamten, die dafür zuständig wären, sondern externe Berater die Gesetze geschrieben haben. Oder bei dem Aufbau der Bankenrettungsinstitution, also dem Fonds zur Finanzmarktstabilisierung, mit dem man die Bankenrettung in Deutschland organisiert hat, da sind viele Berater beauftragt worden, die Struktur schnell aufzusetzen. Das kann man jetzt so sehen, dass in so einer Krise man schnell einfach noch zusätzliche Kapazitäten gebraucht hat. Aber ich würde auch sagen, der Staat hatte eben auch da keine Kapazitäten und da wird es zum Problem. Und als Parlamentarier haben wir natürlich auch manchmal gar nicht gewusst, was kommt aus dem Ministerium und was von einem externen Experten, der möglicherweise ja auch einen Interessenkonflikt hat, weil er noch ganz andere Geschäfte macht, der nicht nur die Regierung berät, sondern vielleicht auch die Banken. Und da wird es dann richtig problematisch.
Herr Professor Fink, dass sich große, aber auch kleinere und mittelständische Unternehmen externe Beratung holen, das ist ja schon lange eine Tatsache. Und klar, für die Unternehmensberatung lohnt sich das dann auch finanziell. Da werden gern auch mal fünfstellige Tageshonorare pro Berater überwiesen. Welche Summen, die lassen sich in Ministerien oder Behörden ja nicht erzielen? Also bei der Bundeswehr zum Beispiel wurden teilweise Tagessätze von 600 Euro vereinbart. Das ist jetzt auch nicht nix, aber doch deutlich weniger. Warum ist denn dieses Feld der öffentlichen Verwaltung, der Ministerien, der Politik trotzdem interessant für Unternehmensberatungen?
Wenn Sie das auf die Tagessätze beziehen, haben Sie recht, dann ist das für einige Berater weniger interessant als im privatwirtschaftlichen Umfeld. Vielleicht um das nochmal auch mit ein paar Zahlen zu untermauern, der durchschnittliche Tagessatz der großen Managementberatungsunternehmen, der liegt in der Privatwirtschaft bei etwa 3.000 Euro. Im öffentlichen Bereich sind auch für Managementberater die Tagessätze deutlich niedriger. Es kommt aber noch etwas hinzu. Sehr viele Tätigkeiten, die im öffentlichen Sektor anfallen, sind keine klassischen Managementberatungstätigkeiten, sondern eher IT-nahe Beratungstätigkeiten, für die auch in der freien Wirtschaft deutlich geringere Tagessätze gezahlt werden. Warum ist das trotzdem interessant? Einfach deshalb, weil die Gesamtvolumina, um die es da geht, dann doch schon ganz erheblich sind.
Frau Benning-Rohnke, für die öffentliche Hand arbeiten so fast 5 Millionen Menschen. Trotzdem aber setzen viele Ministerien und Einrichtungen immer stärker auf Hilfe von Leuten wie Ihnen, also von Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater. Woran liegt denn dieser Boom? Also sind Beamte, Politiker einfach ratlos und müssen sich deshalb Rat von außen einkaufen?
Unsere Umwelt wird ja zunehmend komplex und was wir in den Ministerien an Personal haben ist sehr erfahren in bestimmten Dingen, aber möglicherweise in anderen, wie zum Beispiel betriebswirtschaftlichen Themen oder auch Themen der Digitalisierung, nicht so erfahren wie eben externe Experten. Weil man in Veränderungssituationen natürlich auch sehr viel besser mit Personen von außen ein System verändern kann, als dass man das von innen kann. Genau diese Kombination von Expertentum und eben, dass der Prophet von außen etwas mehr und schneller gehört wird, ist die Kombination, warum sich viele der Unternehmensberatung bedienen.
Also da fängt ja das Problem an bei der Frage, wenn ich als Unternehmen entscheide, dass ich etwas besser einkaufe, als es selber zu machen, weil es günstiger ist, ist das ein Unterschied im Vergleich zu dem staatlichen Bereich, der ja schon für den gesellschaftlichen Bereich, für den ein Ministerium zum Beispiel zuständig ist, mitkriegen sollte, was da passiert und auch die Kompetenz vorhalten sollte. Es ist ja auch die Frage, kann ich gute Aufträge vergeben und verliere ich nicht, wenn ich über Jahre hinweg immer wieder extern vergebe, die Fähigkeit selber einzuschätzen, was eigentlich notwendig ist. Und das erwarten wir von staatlichen Institutionen, damit sie zum Beispiel im Krisenfall auch reagieren können. Ich will ein konkretes Beispiel machen. Die Finanzaufsichtsbehörde vergibt eben Prüfaufträge bei Sonderprüfungen von Banken zum Beispiel an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und das hat zur Folge, dass die Aufsicht selber eben nicht gut genug weiß, wie es in Banken aussieht und dann davon abhängig ist, was Externe machen. Und dieselben Prüfungsgesellschaften, die da reingehen, haben möglicherweise auch ganz andere Mandate, Beratungsmandate vielleicht mit ähnlichen Instituten oder sind dort als Wirtschaftsprüfer tätig. Das kann richtig zu einem Interessenkonflikt kommen. Andere Aufsichtsbehörden in anderen Ländern gehen mit eigenem Personal rein, um eben genau auch die Kompetenz beim Staat immer weiter zu entwickeln. Und das, finde ich, ist der richtige Ansatz.
Das heißt, wir sind eigentlich eine Beraterrepublik geworden, in der eben Entscheidungen vor allem von Externen getroffen werden, maßgeblich von Externen getroffen werden. Und die Politiker machen diesen Job, für den sie eigentlich ja gewählt worden sind, nicht mehr in der Art und Weise, wie man es eigentlich von ihnen erwarten könnte?
Ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber dass es Bereiche gibt, wo man die Frage wirklich stellen muss, das ist ja auch in dem Untersuchungsausschuss deutlich geworden, ist denn wirklich geprüft worden, ob das wirtschaftlicher ist, das jetzt nach außen zu vergeben? Hat man sich wirklich das überlegt oder ist es der schnelle Weg, den eine Ministerin oder ein Minister geht, um einfach mal was voranzutreiben, weil man sich die Mühe nicht machen will, die Verwaltung irgendwie neu aufzustellen und das auch behördenintern durchzusetzen. Und da hat dann ein Rechnungshof oder ein Parlament zu Recht gesagt, das müssen wir uns angucken, so stellen wir uns das eigentlich nicht vor.
Gerade wenn Sie den Untersuchungsausschuss ansprechen, da geht es ja um fragwürdige Aufträge vom Bundesverteidigungsministerium an Berater, da geht es um Vetternwirtschaft, um Abrechnungsbetrug, um Vergaben ohne Ausschreibung. Sind es jetzt Einzelfälle, betreffen die eben dieses spezielle Ministerium oder ist es jetzt der Beweis dafür, dass das komplette System einfach intransparent oder zumindest fragwürdig ist?
Man muss ja als Grundvoraussetzung erstmal überlegen, alle Beratungsaufträge der öffentlichen Hand werden aus Steuermitteln finanziert. Und als Steuerzahler wünsche ich mir bei der Vergabe solcher Beratungsprojekte natürlich maximale Objektivität und maximale Transparenz. Ob die Objektivität tatsächlich gegeben ist, das vermag ich im Moment nicht zu beurteilen, denn im Moment fehlt die Transparenz. Und der Untersuchungsausschuss ist sicherlich ein gutes Instrument, um diese Transparenz nur nachträglich, zumindest in gewissen Grenzen, zu gewährleisten. Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, dass auch in der Arbeit des Untersuchungsausschusses damit gekämpft wird, dass in bestimmten Unterlagen Dinge geschwärzt werden oder ganze Bereiche gar nicht mitgeliefert werden, dann führt das natürlich nicht dazu, dass die Transparenz steigt. Wenn wir es ganz kurz nochmal sagen, bei der Diskussion um Berateraufträge für die öffentliche Hand sind mir zwei Dinge sehr wichtig. Das eine ist, dass die Vergabeverfahren so vonstatten gehen, wie der Gesetzgeber sie vorschreibt, ob das immer gewährleistet ist. Wie gesagt, das ist schwer nachvollziehbar. Die andere Frage ist die Frage, ob die Leistung der Berater immer dem entspricht, was man sich letztendlich als der Budgetverantwortliche, nämlich der Steuerzahler, davon erhofft.
Die Unternehmensberater haben ja nicht den besten Ruf. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Zitat kennen von dem britischen Wirtschaftsprofessor Sicker, heißt der. Der hat mal gesagt über Unternehmensberater, ihr Treiben ist tödlich, denn sie bringen Millionen von Menschen um ihren Job, ihre Bildung, um ihr Erspartes, um ihre Gesundheit und um soziale Infrastruktur. Herr Schick, teilen Sie diese Einschätzung? Und wenn ja, warum sollte der Staat dann mit so jemand zusammenarbeiten?
ist vielleicht ein bisschen krass formuliert. Es ist, glaube ich, formuliert aus der Perspektive der Effizienzsteigerung in Unternehmen, wo es eine Weile sozusagen typisch war, man holt Berater rein, um einen Personalabbau durchzusetzen, bei dem das Management das selber für sinnvoll hält, aber sich nicht traut durchzusetzen. Dann schiebt man es auf die Berater und dann sind in der Folge von Beratern, die ins Haus kommen, irgendwie viele Stellen weggefallen.
Ist es denn in der Politik anders? Also Stellen fallen nicht weg, aber Verantwortung abzuschieben, das könnte ja auch ein politisches Motiv sein, Beratung ins Haus zu holen.
Also das finde ich eben die Schwierigkeit, wenn eben dann nicht mehr klar ist, was ist wirklich den Beratern vorgegeben worden, das wunschgemäß rauskommt und wo hat man sich wirklich Beratung reingeholt, weil man nicht Bescheid weiß bei einem konkreten IT-Projekt. Mhm. Also wenn das sozusagen die Umgehung des politischen Meinungsbildungsprozesses ist und nicht mehr klar ist, wer übernimmt hier eigentlich Verantwortung, dann haben wir ein massives Problem. Und ich will das nochmal betonen, die Gefahr von Interessenkonflikten. Wir haben das gesehen bei der Europäischen Zentralbank, als sie den großen Vermögensverwalter BlackRock beauftragt hat im Rahmen der europäischen Finanzkrise. Und die haben dann für die Europäische Zentralbank Banken bewertet. Aber sie sind natürlich als einer der großen Vermögensverwalter an ganz vielen Unternehmen beteiligt. Und da entstehen massive Interessenkonflikte. Und da müsste man viel, viel genauer hinschauen. Wir haben ja auch deswegen eine Verwaltung, dass man in solche Abhängigkeiten und Interessenkonflikte nicht hineinkommt. Und mir scheint das nicht bei jeder Auftragsvergabe klar geprüft zu werden, ob es mögliche Interessenkonflikte gibt.
Also ich glaube, da sind wir sehr beieinander. Auch der BDU und alle Unternehmensberatungen, die ich kenne und in meinem Umfeld sind.
Der BDU ist der Branchenverband.
Richtig. Würden darauf drängen, dass das Vergaberecht definitiv eingehalten werden muss. Alle sprechen sich gegen Patronage, Klüngeln, was auch immer aus.
Trotzdem kommt es vor.
Schwarze Schafe gibt es überall, auch in der Politik, auch in der Wirtschaft. Aber das Gros, und hier sprechen wir ja richtigerweise über einen Gesamtmarkt von 33 Milliarden. Und wir nehmen einzelne Punkte, einzelne Affären heraus. Das ist aber nach meinem Dafürhalten keine jetzt Verdammung des gesamten Beratermarktes. Und ich glaube auch, dass wir schauen müssen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Ich selbst war ja auch mal Vorstand. Das heißt, ich kenne die Situation auch als Verantwortliche für ein internationales Geschäft eines MDAX-Konzerns. Das ist immer schön gesagt, sie holen sich alle Kompetenzen ins Haus. Aber wie viele Stellen wollen Sie denn dafür aufbauen? Und wie schnell wollen Sie denn auch diese Stellen in Ihren Profilen wieder wechseln? Es ist doch nicht so, dass wir vor 5 Jahren die gleichen Anforderungen hatten wie heute. Und es wird auch nicht so sein, dass wir in 5 Jahren nicht vor anderen Herausforderungen stehen, als dass sie heute da sind. Und da hole ich mir sinnvollerweise natürlich für einen Auftrag. Und ich bin 100% bei Herrn Schick. Es muss ein Business Case darlegen. Das heißt, was kostet das? Was bringt das? Das ist häufig nicht der Fall. Es ist auch manchmal so, dass Sie einem Kunden sagen, Sie haben ein Loch in der Badewanne. Dann sagt er, ja, aber passt mir gerade nicht so. Dann sagen Sie, ja, aber da läuft Wasser raus. Dann sagt er vielleicht, na ja, also dann machen wir einfach mehr Wasser. Oder packen Sie ein bisschen Schaum darauf. Und das sind genau die Momente, wo am Ende wir nicht zufrieden sind, wenn wir uns ein Jahr später diese Berateraufträge angucken und sagen, ja blöd, das Loch ist ja immer noch da. Ja?
Ich würde gern einen Punkt aufgreifen, den Sie ganz am Anfang gesagt haben. Sie haben gesagt, es gibt da eben vereinzelt schwarze Schafe und das darf aber nicht dazu führen, dass wir dieses ganze Beratungswesen über einen Kamm scheren. Sind es wirklich vereinzelte schwarze Schafe oder sind die Sachen, Herr Schick, die Sie auch angesprochen haben, einfach schon systemimmanent?
Also ich glaube, in manchen Bereichen können wir einen systemischen Charakter sehen. Das, was ich vorher bei der Finanzaufsicht gesagt habe, ist zum Beispiel jahrzehntelange gängige Praxis. Und man fragt sich, warum der Staat an der Stelle nicht das nötige Know-how bei sich aufbaut. Und das hat etwas damit zu tun, dass man irgendwie das Private da besser findet und nicht sich wirklich vorbereitet, auch für Krisensituationen. Und ein Argument oder eine Entwicklung haben wir jetzt bisher noch überhaupt nicht reingebracht in die Diskussion. Wie hat sich denn die Beschäftigung im öffentlichen Dienst entwickelt? Im Druck der Sparpolitik der letzten Jahre sind auch Kapazitäten, Planungskapazitäten abgebaut worden. Wenn heute die Frage ist, warum wird eigentlich nicht mehr investiert vom Staat? Dann argumentiert das Bundesfinanzministerium, ja, das Geld wird nicht abgerufen, weil die Planungskapazitäten nicht da sind. Und wenn man dann also sozusagen den Boom im Beratermarkt und den Abbau von Kapazitäten beim Staat in wichtigen Bereichen mal zusammendenkt, dann ist das vielleicht schon eine problematische Entwicklung.
Allein im Bereich des Bundes sind in den letzten 10 Jahren mehr als 50.000 Stellen abgebaut worden. Also hat Deutschland irgendwie die eigene Verwaltung kaputt gespart und jetzt müssen halt die Berater diese Lücke füllen?
Das ist etwas, was man zusammen denken muss. Und ich glaube, in manchen Stellen können wir das genau so sehen. Und dann finde ich, kann man jetzt nicht die Lücke mit Beratern stopfen, sondern muss die Fehlentwicklung auch korrigieren dort, wo zu viel gespart worden ist. Ich sage nicht, dass überall zu viel gespart worden ist, aber an manchen Stellen ist es eben teuer, die Leute nicht zu haben. Wir können das ja in einzelnen Bereichen, etwa in der Steuerverwaltung oder so, auch konkret nachrechnen, was manche Leute bringen und wo man sich fragt, warum eigentlich da Stellen nicht besetzt sind.
Wie schwierig ist es denn vielleicht auch, diese Stellen zu besetzen? Das ist natürlich einerseits eine Geldfrage, man will sparen, aber ist denn der Staat auch in der Lage, da wirklich gute Leute hinzuholen? Da steht man ja dann doch auch wieder in Konkurrenz zur Wirtschaft zum Beispiel. Also wenn ich jemand haben will, der mit jemand von der Deutschen Bank oder auch mit einem Beratungsunternehmen auf Augenhöhe diskutieren kann, das sind ja schon ganz schön hohe Anforderungen.
Also ich denke auch, wenn jemand als qualifizierter Absolvent einer Hochschule ein Angebot bekommt von der öffentlichen Hand und ein Angebot von McKinsey, dann entscheidet er sich wahrscheinlich im Zweifel für den Weg zu McKinsey. Das heißt also, für Beratungsunternehmen mit einer gewissen Reputation, mit gewissen finanziellen Möglichkeiten und auch Karrieremöglichkeiten, die sie bieten, ist es immer leichter, an Führungsnachwuchs, an gute Talente zu kommen, als für den Staat. Ich würde aber gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen, weil ich stimme Herrn Schick vollkommen zu, dass der Staat viel zu viel Kompetenzen abgebaut hat, die er heute teuer zukaufen muss von Beratern. Wir sehen übrigens, wenn wir das historisch betrachten, den ersten großen Beratungsboom nach der Treuhand eigentlich Ende der 90er Jahre. Und wenn man sich die 90er Jahre mal anschaut, in den 90er Jahren hat der Staat ungefähr ein Viertel aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst abgebaut. Das heißt, das geht sehr stark Hand in Hand. Das ist also nicht nur ein Gefühl, sondern das ist etwas, was man tatsächlich mit Zahlen belegen kann. Ich bin trotzdem auch der Meinung von Frau Benning-Rohnke, dass es nicht sinnvoll ist, sämtliche Kompetenzen, die fehlen, durch festangestellte Mitarbeiter in den eigenen Reihen zu kompensieren. Denn es gibt manche Kompetenzen, die sind einfach nur für einen speziellen Fall relevant. Und wenn dieser spezielle Fall abgearbeitet ist, dann braucht man sie im eigenen Hause nicht mehr. Und in solchen Fällen macht es sehr viel Sinn, sich diese Kompetenzen von externen Dienstleistern zuzukaufen. Also rein ökonomisch ist an vielen Stellen der Beratereinsatz auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache.
Trotzdem brauchen Sie in den Ministerien Leute, die verstehen, was die Berater Ihnen da präsentieren, was in diesen PowerPoint-Vorträgen, von denen man immer hört, tatsächlich steht. Wenn Sie aber immer mehr Berater reinholen, eigenes Personal abbauen, dann nehmen Sie natürlich auch der eigenen Beamtenschaft, den eigenen Politikern die Chance, sich da in ein Thema reinzudenken. Das ist ja ein merkwürdiger Pakt, den Regierung und Beratungen da auch eingehen.
Also das wäre fatal. Am Ende ist der Berater ein Dienstleister. Und der richtet sich natürlich nach dem Markt. Und natürlich, wenn er professionell ist, dann richtet er sich auch sehr schnell nach der Marktnachfrage. Er ist vielleicht ein Vorbereiter von Entscheidungen, aber letztendlich trifft der Auftraggeber, und das ist ja in diesem Fall die Politik, die Entscheidung, was gemacht ist. Und da bin ich 100% auch mit Herrn Schick. Wenn da zu wenig Kompetenz noch vorhanden ist oder zu viel abgebaut ist oder aber möglicherweise dort heute Menschen sitzen, die mit Beratern noch nie in Kontakt waren, die nicht wissen, wie man eine Ausschreibung gestaltet, die nicht wissen, wie man einen Berater evaluiert, die nicht wissen, wie man ihn führt, dann gilt es ganz, ganz dringlich, diese Kompetenz aufzubauen in unser aller Interesse.
Herr Schick, ist es so? Trifft Politik die Entscheidung oder sind da eben inzwischen auch viele Beratungsunternehmen, die Entscheidungen treffen für Politiker?
Ja, ich glaube, die Problematik liegt darin, dass man das nicht mehr so genau auseinanderhalten kann. Wenn ich einen Beraterauftrag vergebe als Minister, externalisiere ich dann die Entscheidungsfindung oder findet sie dann intransparent statt in den Gesprächen zwischen einzelnen Ministerialbeamten und Beratern? Die Berater schreiben sie dann auf und dann ist das quasi gesetzt. da kommt eine Intransparenz rein, die auch parlamentarische Kontrolle schwierig macht. Ist übrigens so, dass auch nicht alle Gutachten dann für das Parlament immer sichtbar sind, sodass man nicht nachvollziehen kann, was eigentlich die Argumente sind. Ich habe das zumindest schon erlebt. Da heißt es dann, ja, die und die Gutachter haben das und das festgestellt. Und das wird dann als Argument herangebracht, um auch das Parlament zu überzeugen, dass man bestimmte Sachen macht. Und wenn man danach fragt, auf welchen Annahmen basiert das, ich würde gerne dieses Gutachten anschauen, dann ist es nicht unbedingt zugänglich. Wir wissen aber genau, dass bei solchen Beraterempfehlungen natürlich die Annahmen, die bei bestimmten Szenarien getroffen werden, hochrelevant sind, um zu schauen, ob das eigentlich realistische Entscheidungen sind oder ob was in eine bestimmte Richtung gedreht werden soll.
Herr Schick, kann das nicht sein, dass der Berater in diesem Fall instrumentalisiert wurde von einer mikropolitischen Taktik des Auftraggebers?
Das will ich da nicht ausschließen.
Da stellt sich die Frage natürlich, welchen Interessen ist ein Unternehmensberater verpflichtet? Ja, dem Wohl der Allgemeinheit oder seinem eigenen Wohl oder dem Wohl oder dem Willen des Politikers, der ihn eben angestellt hat?
Wissen Sie, wenn dann eine Beratung geleistet wird von einem Unternehmen, was auf der anderen Seite den Staat austrickst, dann haben Sie als Parlamentarier schon ein ungutes Gefühl dabei. Ich will mal das Beispiel machen. Also die Kanzlei Freshfields, die das Gesetz zur Bankenabwicklung mitformuliert hat, war etwa zu dieser Zeit auch, so zumindest der Kenntnisstand inzwischen über die Staatsanwaltschaften, an diesen problematischen Cum-Ex-Geschäften beteiligt, mit denen dem Steuerzahler das Geld aus der Tasche gezogen wurde. Und da muss man sich schon überlegen, von wem lässt man sich eigentlich da beraten? Das gilt ja auch für einige der großen Wirtschaftsprüfungsberatungsgesellschaften, die Unternehmen dabei beraten, wie sie die Steuerlast auf minimale Beträge drücken können. Und aber auf wessen Seite stehen diese Unternehmen und Gesellschaften? Kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass sie im Sinn des Auftraggebers gut beraten? Oder nutzen die ihr Know-how aus diesem Prozess möglicherweise auch dann noch für Dritte? Da habe ich einfach gelernt, ein großes Misstrauen zu entwickeln.
Ich glaube, der erste Teil Ihrer Antwort wäre für mich schon ein Teil der Lösung. Es ist ja nicht so, dass der Auftraggeber dasteht und hilflos einem Berater ausgeliefert ist, sondern er steht einer Möglichkeit von unterschiedlichsten Dienstleistern gegenüber, die er beauftragen kann und die ihm zu Diensten sind. Das ist das Spiel. Wenn man jetzt eine Beratung hat, die nachweislich eigentlich dem Gemeinwohl geschadet hat, dann wäre eine normale Möglichkeit ja einfach ein Code of Conduct zu haben, dass derartige Beratungen, die offensichtlich dem Gemeinwohl geschadet haben, gar nicht mehr in den Pool der Berater gehen, an die eine Ausschreibung versendet wird.
Da sind Sie aber ziemlich schnell am Ende mit den Beratungen, die Sie noch buchen können.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Ich glaube das auch nicht. Also tatsächlich, wir beobachten das ja sehr, sehr kritisch, was Berater so tun. Und das, was, glaube ich, so dem Allgemeinbild in der Gesellschaft entspricht, dass der Berater immer nur an seinen eigenen Profit denkt und letztendlich den Kunden übers Ohr haut, boah, wann passiert das? Also wie Frau Benning-Rundke das gesagt hat, es gibt schwarze Schafe, gar keine Frage. Es gibt schwarze Schafe bei den großen Beratungsunternehmen, die eine Reputation zu verlieren haben, würde ich das ausschließen. Da gibt es im Höchstfall vielleicht einzelne Personen, die nicht so agieren, wie auch das Beratungsunternehmen sich das wünschen würde. Ich glaube, dieser Vorschlag ist gar kein schlechter, eine schwarze Liste oder rote Liste oder wie man es nennen möchte, zu erstellen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch die Beratungsbranche da sofort einen Haken hintermacht.
Herr Schick, wen setzen Sie auf die rote Liste?
Oh, da würden mir einige einfallen. Ich habe das schon angedeutet, dass Unternehmen, die auf der anderen Seite Unternehmen darin beraten, die Steuerlast absolut zu drücken, da muss man schon sehr genau hinschauen. Und eben auch bei einigen Wirtschaftskanzleien. Ich meine, dass gerade im Finanzbereich, den ich am besten überblicken kann, der Staat nicht mehr auf Augenhöhe mit den Unternehmen ist. Es ist teilweise ein bisschen korrigiert worden. Wir sind aber weit davon entfernt, dass der Staat da wirklich steuernd eingreifen kann. Und die Beispiele, wo eben deutlich wurde, in einem Finanzministerium war gar nicht die Kompetenz vorhanden, noch entsprechende Rechtsetzungen selber zu formulieren. Das muss uns einfach Sorgen machen und diese Augenhöhe muss man unbedingt hinbekommen. Ich habe das auch auf kommunaler Ebene verfolgt, so bei dieser Frage Zinsswap-Geschäfte, Cross-Border-Leasing, da sind ja viele Gelder auf kommunaler Ebene auch verloren gegangen, Steuerzahlergelder. Und da hatte ich den Eindruck, man könnte auch teilweise die Rechnungshöfe nicht nur in der Ex-Post-Prüfung einbeziehen, dass sie also nachher gucken, wo hätte man Geld besser ausgeben können oder wo ist es schlecht ausgegeben worden. So zum Beispiel wie jetzt bei dem Untersuchungsausschuss bei der Bundeswehr, wo dann die Prüfer feststellten, 80% der betrachteten Fälle gab es keinen Bedarf für externe Beratung, dann ist trotzdem beauftragt worden. Könnte man nicht an manchen Stellen vorab auch die Rechnungsprüfer einschalten, um zu verhindern, dass da Steuergeld ausgegeben wird, ohne dass dafür eine Notwendigkeit ist oder dass Beratungsleistungen abgerufen werden von Akteuren, die vielleicht interessiert sind.
Ist es so ein Reflex? Also da spiegelt sich ja auch so ein Misstrauen gegenüber den eigenen Leuten ein bisschen wider. Ja, man traut den eigenen Leuten nicht zu, dass sie eine gute Entscheidung treffen. Man holt sich irgendwelche smarten Berater von außen. Was steckt da dahinter?
Also wenn ich das aus meiner Perspektive als Unternehmensberaterin mir gerade anhöre, dann würde ich sagen, hat der Schick gerade gesagt, dass es nicht ausreichend Kompetenz gibt in den relevanten staatlichen Stellen.
Und das dass ist teilweise Beratung Moment, genommen wurde, wo sie eigentlich gar nicht notwendig
das
waren.
Das Erste ist erstmal, wenn das so ist, ist das natürlich ein nicht tragbarer Zustand für uns alle. Weil was wir uns ja als Bürger alle wünschen, ist, dass wir einen starken Staat haben, der weiß, was er tut, der kann, was er tut, ja, und der beurteilen kann, was andere für ihn tun. Das ist das, was wir möchten. Mhm. So, das heißt, was wir bräuchten, wäre letztendlich ein Kompetenzprofil oder ein Kompetenzmap. Welche Kompetenzen müssen denn eigentlich heute da sein? Denn was es sind offensichtlich zwei Sachen passiert. Das erste ist der Abbau. Das zweite ist, dass wir heute ja sehr, sehr viele Juristen haben, die in ihrem Fach sicherlich sehr perfekt sind, aber möglicherweise, wenn es darum geht, andere zu führen als Dienstleister, vielleicht nicht so gut ausgebildet sind. Das heißt, diese Art von Kompetenzen fehlt uns. Und Herr Fink und ich sind ja der Meinung, dass wir ganz auf diese Berater nicht verzichten können. Das heißt, ein Vorschlag, wie Sie ihn auch gemacht haben, Herr Schick, finde ich auch sehr gut. Den kann man auch letztendlich in jedem Ministerium organisieren, dass man ein Board macht von 5, 6 Leuten, die nichts mit diesem Auftrag zu tun haben, die aber nochmal kritisch reflektieren, ob das, was da beauftragt werden soll, wirklich im Sinne des Auftraggebers ist.
Jetzt sagen Sie, Beratung macht Sinn, Beratung braucht es in manchen Bereichen. Herr Fink, wo würden Sie denn sagen, ist es extrem wichtig, vielleicht sogar absolut notwendig, dass man sich jemand Externes holt? Also ich glaube, Sigmar Gabriel war es, der hat mal gesagt, man kann mit einem Frosch eben nicht über das Trockenlegen der Sümpfe sprechen. Also heißt, brauche ich Beratung, wenn es darum geht, irgendwelche Strukturen im Haus zu verändern, zu sparen? All das, wo die eigenen Leute vielleicht auch einen Widerstand erstmal dagegen haben?
Das ist mit Sicherheit ein Bereich, in dem der Staat sehr viele Potenziale für Berater bieten würde. Für Berater sind das keine sehr dankbaren Aufträge, denn immer dann, wenn sie wirklich Strukturen verändern wollen, dann laufen sie sehr schnell Gefahr, zum Spielball der Politik zu werden. Das sind Aufträge, vor denen sich Berater zu drücken versuchen.
Können Sie mal ein Beispiel sagen?
Frau Suder ist eine sehr bemühte Person in dieser ganzen Debatte, eine ehemalige McKinsey-Beraterin, die dann später als Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium für Frau von der Leyen versucht hat, einige Strukturen aufzubrechen und die mit Vorwürfen konfrontiert ist, die ich nach allem, was ich an Informationen vorliegen habe, bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht teilen kann.
Welche Vorwürfe teilen Sie und welche nicht?
Also beispielsweise teile ich nicht den Vorwurf, dass über Frau Suder an ihren ehemaligen Arbeitgeber McKinsey ein überproportionales Maß an Aufträgen vergeben worden wäre. Fakt ist, kein einziger wurde von ihr tatsächlich selbst vergeben. Die Frage, die man stellen kann, ist, inwiefern hat sie im Hintergrund darauf hingewirkt, dass McKinsey Aufträge bekommen hat. McKinsey ist eine wunderbare Projektionsfläche, wenn es darum geht, Beraterskandale zu debattieren.
Zumal sie gerade in dem aktuellen Beraterskandal im Verteidigungsministerium eben schon mit drin hängen auch.
Ja, aber tatsächlich doch nicht in dem Ausmaß. Also ich bin kein Freund von McKinsey, aber ich möchte, dass da kritisiert wird, wo man wirklich Kritik üben kann. Und das Ausmaß, in dem McKinsey relevant ist in diesem Umfeld, ist wirklich sehr gering. McKinsey macht grobe Welt ungefähr 50 Millionen Euro Umsatz mit der öffentlichen Hand im Jahr. Das ist kein irrelevanter Betrag, aber 3,3 Milliarden ist der Gesamtumsatz. Das heißt, es ist ungefähr 1% des Gesamtumsatzes, der auf McKinsey entfällt. Da gibt es andere Akteure, auch Akteure, die Herr Schick zumindest implizit schon ein paar Mal genannt hat. Die machen ein Vielfaches dieser Umsätze und die sind natürlich auch geschäftlich viel stärker motiviert, vielleicht manchmal mit härteren Bandagen, um diese Umsätze zu kämpfen.
Aber die Frage ist ja, egal wie viel Geld sie verdienen. Sie verdienen Geld und sind sie dieses Geld wert? Also ob es jetzt 50 Millionen sind oder 10 mal 50 Millionen, unterm Strich lohnt sich das oder lohnt sich es nicht für die Gesellschaft, für die Steuerzahler?
Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Das ist bei Beratungsprojekten ohnehin sehr schwer zu beurteilen. Ich fand das Badewannenbeispiel von vorhin ein außerordentlich gelungenes. Das sind genau solche Prozesse, die es uns als externe Beobachter außerordentlich schwer machen, den Nutzen von Beratungsprojekten objektiv zu bewerten. Wir können das in manchen Fällen und tatsächlich ist der Nutzen, wenn man ihn daran misst, was ursprünglich mal erreicht werden sollte, von Beratungsprojekten im Durchschnitt gar nicht so gering, wie man sich das vielleicht gemeinhin vorstellt. Es kommt aber immer darauf an, wer bewertet den Nutzen. Ist es der Auftraggeber oder ist es derjenige, der letztendlich unter den Empfehlungen des Beraters zu leiden hat? Das Management sieht das häufig ganz anders im privatwirtschaftlichen Bereich, als das die Mitarbeiter sehen.
Also wir können ja uns einfach mal ein paar Beispiele angucken. Zum Beispiel die Agentur für Arbeit, die von McKinsey beraten und auf Effizienz getrimmt wurde, oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das sich ebenfalls von McKinsey hat beraten lassen. Herr Schick, gut gelaufen, spricht für Beratung oder eher nicht?
Also wenn es darum geht, Effizienzreserven zu heben, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass eine Institution der öffentlichen Hand selber überprüft. Wir haben zum Beispiel bei den europäischen Aufsichtsbehörden die Regel, dass der Europäische Rechnungshof regelmäßig überprüft, ob die gut arbeiten. Der legt dann einen Bericht vor und dann kann das Parlament gegebenenfalls korrigieren und die Leitung der Institution zu Korrekturen auffordern oder zur Rede stellen. Dafür muss ich nicht unbedingt einen externen Berater nutzen. Beim Bundesamt für Migration ist es ja so, dass man dann in der Flüchtlingskrise sehr, sehr schnell irgendwie agieren musste, weil man davor Hinweise, dass man ein massives Problem hat, also dass immer mehr Anträge auf Halde liegen und nicht bearbeitet werden können, sehr lange ignoriert hat und den entsprechenden Personalaufwuchs nicht gemacht hat. Und dann hat man in der Krise schnell reagieren müssen. Und dann stellt sich ja die Frage, ist es dann richtig, wenn man feststellt, man hat lange das Richtige nicht gemacht, dann kurzfristig mit externen Kapazitäten reinzugehen? Das würde man vielleicht spontan erstmal bejahen. Aber ich finde schon, dann muss man auch einen Schritt nochmal zurückgehen und die zweite Frage stellen. Warum kam der Staat überhaupt in diese Situation? Weil man nicht vorausschauend Kapazitäten geplant hat. Und da würde ich sagen, kann unser Staat deutlich nachlegen. Wenn man zum Beispiel, und das ist in Deutschland in vielen Bundesländern passiert, Anfang der 2000er Jahre, die Ausbildung massiv runterfährt in der Steuerverwaltung, dann ist vorprogrammiert, dass ich einige Jahre später ein Problem habe, entsprechende Experten zu finden, weil ich es einfach selber nicht mache. Also da muss öffentliche Hand vorausschauender sein. Meine Erfahrung aus dem Parlament ist, durch die Gutachtenvergabe findet auch im Kräfteverhältnis zwischen Ministerien und Parlament eine Verschiebung statt. Weil ich dann als Ministerium irgendwie damit wedel, das sind die großen Experten, wir haben das geprüft. Niemand weiß genau, was da genau geprüft worden ist. Und das steht dann als Faktum im Raum. Und man versucht dadurch, eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung ein bisschen auszuhebeln. Und das Parlament kann die entsprechenden Gutachten nicht nutzen, sondern nur das Ministerium. Und das ist ja etwas, was auch in dieser Berateraffäre beim Verteidigungsministerium deutlich geworden ist, dass nicht alles dem Parlament gemeldet wurde, was es da an Beraterverträgen gab. Und das muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden, dass hier das Parlament ausgetrickst wird.
Also das Parlament muss sich gegenüber seinen Ministerien neu aufstellen. Das ist jetzt für mich im Moment noch nicht irgendwo, dass ich da sehe, wie der Berater damit zusammenhängt. Und im Fall dieses BANF-Themas würde ich gerne noch ergänzen, da ist es ja jetzt so gewesen, dass offensichtlich doch die ganze Arbeit von McKinsey öffentlich gemacht wurde. Und ich weiß, dass sich viele Menschen damit auseinandergesetzt haben. Und ich habe mich etwas umgehört, wie das denn beurteilt wurde. Ich habe von niemandem gehört, dass er nicht fand, dass die sich nicht ziemlich da reingearbeitet haben. Ich habe von einigen gehört, dass ihnen nicht gefallen hat, was als Ergebnis rausgekommen ist, dass sie es anders bewertet haben, aber dass ein Ergebnis da war und dass diese Arbeit im Verhältnis stand zu den Aufwendungen, die gezahlt wurde, das wurde mir von verschiedensten Seiten bestätigt.
Herr Fink, Würden Sie es auch sagen? Hat sich gelohnt, dieser Beratereinsatz? Oder ist es nicht vielleicht eher so, dass man da sehr viel Geld ausgegeben hat und dann auf einmal wirklich Anträge auch sehr schnell bearbeitet wurden und das alles sehr effizient aussah, dann aber auch jede Menge Klagen gekommen sind, weil zwar schnell, aber eben nicht sorgfältig genug vorgegangen wurde?
Sie nehmen meine Antwort in Ihrer Frage ja schon vorweg.
Sie stimmen mir zu.
Ich sage mal so, es ist kein Beispiel, das ich anführen würde für eine Glanzleistung von Beratung. Aber man muss sich natürlich auch, wie Herr Schick das schon gesagt hat, vorstellen, in welcher Situation ist das denn entstanden und was war denn das vornehmliche Ziel dieses Einsatzes? Es war im Grunde die Krise, die schon da war, irgendwie wieder fassbar zu machen. Und ist das gelungen? Ja, das ist gelungen. Und dass man da jetzt noch nacharbeiten muss, ich glaube, das ist natürlich vielleicht auch der Imperfektion des Beratereinsatzes geschuldet, vor allem aber dem, was Herr Schick wunderbar beschrieben hat, was im Vorfeld passiert ist. Und ich würde gerne noch mal den Kreise schließen zu der roten Liste von vorhin. Wenn ich unsere Diskussion so ein bisschen Revue passieren lasse, dann würde ich vor allem die öffentliche Hand auf diese rote Liste setzen. Denn ganz, ganz vieles von dem, was die Probleme verursacht, ist ja eigentlich auf Seiten des Auftraggebers zu verorten. Ich habe ganz große Probleme damit, gerade im Bereich der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, wenn dort Firmen beauftragt werden, seien das jetzt die Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater oder auch Juristen, die dann mitarbeiten an bestimmten Gesetzen, Steuergesetzen, gleichzeitig aber auf der Basis dieser Steuergesetze dann hinterher andere Unternehmen beraten. Das macht mir Bauchschmerzen. Nur kann man das diesen Beratern vorwerfen oder ist das nicht auch etwas, wo man sagen müsste, hier müsste die öffentliche Hand anders agieren?
Das heißt, wir sind in einer Art Dilemmasituation im Moment auf Beratungsunternehmen angewiesen, obwohl wir wissen, dass das, was sie manchmal an Konzepten vorschlagen, eigentlich nicht dem Gemeinwohl dient, dem sich ja eigentlich die Politik verpflichtet hat.
Also ich weiß noch nicht mal, ob wir in einem Dilemma sind. Als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen und habe mich gefragt, warum gibt die öffentliche Hand eigentlich nicht wahnsinnig viel mehr aus, nachdem ich gelesen habe, wie weit wir in der Digitalisierung unserer Verwaltung hinten dran hängen, nachdem ich gelesen habe, dass das in Estland offensichtlich die digitalisierte Verwaltung ein Plus von 2% im Bruttosozialprodukt bringt. Und wir auf dem Weg ja sind, viel von diesen Beratungsgeldern sind ja heute schon in der IT-Beratung, aber eigentlich ist das immer noch viel zu wenig.
Brauchen wir mehr Beratung?
Ich würde da zustimmen, ganz spontan und auf jeden Fall. Und tatsächlich, das Verhältnis stimmt auch, es ist die IT-Beratung, die im Moment den größten Batzen ausmacht an diesem Volumen. Und das ist für mich definitiv ein Bereich, in dem momentan investiert werden muss, damit wir halbwegs Schritt halten mit der Digitalisierung. Kann die öffentliche Hand das anders als mit externen Beratern bewältigen? Aus meiner Sicht ist das nicht möglich.
Ich bin gerne bereit, Ihnen zuzustimmen bei dem Punkt, da gibt es ein Defizit in unserem Staat bei Digitalisierung. Aber wenn wir in 10 Jahren da nicht mehr sein wollen, dann muss man auch eigene Kapazitäten aufbauen und darf sich nicht nur auf externe Berater verlassen. Ich sehe da eine Parallele zu der Finanzmarktentwicklung der 2000er Jahre, wo man eben gesagt hat, ja, das machen alle die Märkte und es funktioniert auch am besten, wenn der Markt sich selber reguliert und so. Und der Staat hat seine Kapazitäten nicht mit der stürmischen Marktentwicklung aufrechterhalten. Und in der Krise hat man dann eben gesehen, wie teuer es war, dass man einen ganzen Sektor eigentlich nicht mehr im Blick hatte und nicht mehr verstanden hatte, was da passiert.
Ist dieses Zuziehen von Berater auch ein Stück weit Abgeben von Verantwortung? Also zu sagen, wenn es jetzt schief geht, dann bin nicht ich als Ministerin und Minister schuld, sondern dann ist McKinsey oder PwC oder wer auch immer verantwortlich.
Meine Einschätzung ist, dass das vielleicht manchmal versucht wird, aber auch nicht immer ganz funktioniert. Denn letztlich müssen Sie als Minister dann auch für die Entscheidungen gerade stehen, egal wen Sie da beauftragt haben. Aber ich würde Ihnen zustimmen, dass der Versuch natürlich manchmal ist, damit auch Verantwortung rauszugeben.
Natürlich werden Berater hin und wieder auch instrumentalisiert. Unliebsame Entscheidungen oder Entscheidungen, von denen man eigentlich nicht weiß, ob sie von einer Mehrheit am Ende getragen werden oder nicht, erstmal auf den Berater zu delegieren, damit man es im Zweifelfall nicht gewesen ist. Ich würde auch gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, weil ich finde, wir haben eigentlich ein schönes Bild erarbeitet. Wir brauchen den Kompetenzaufbau. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen von uns allen, weil wir wollen natürlich auf keinen Fall einen Beraterstaat haben. Ja? Auch die Berater nicht, sondern die Berater sollen Dienstleister bleiben. Sie sollen dann ihre gute Arbeit gegen gutes Geld verkaufen, dann, wenn sie sinnvoll eingesetzt sind, wenn ich weiß, was dabei rauskommen soll und wenn ich weiß, dass sich das gut rechnet, wenn ich das mit einer externen Ressource mache. In dem Moment, wo die externe Ressource oft meine einzige Alternative ist, sind wir nach meinem Dafürhalten auch schon in einem roten Bereich.
Jetzt haben wir den Untersuchungsausschuss, wir haben die Cum-Ex-Geschichte, wir haben die LuxLeaks-Geschichte. Also jede Menge Skandale, in die zumindest einige Unternehmensberatungen auch verwickelt sind. Glauben Sie denn, dass das alles jetzt auch zu einer Veränderung führt? Also dass sich Politikerinnen und Politiker in Zukunft zweimal überlegen, bevor sie ein Beratungsunternehmen beauftragen?
Also LuxLeaks war ja ein steuerliches Schlupfloch. Und das Problem ist erstmal, dass dieses Loch da war. Alle haben das irgendwie gewusst. Natürlich hat jetzt eine große Beratung daraus ihre Dienste angeboten, dass sie das maximal ausnutzt. Das ist moralisch nicht wirklich gut. Es ist aber auch nicht illegal, denn dieses Steuerschlupfloch war ja da. Und die Politik, die einzigen, die es hätten schließen können, wäre die Politik gewesen.
Und die haben mitgemacht.
Trotzdem
nochmal die Frage, also ändert sich jetzt was, Herr Schick? Sind jetzt alle auf einmal wachsam und misstrauischer vielleicht?
Ich habe den Eindruck, dass im Bereich der Wirtschaftsprüfungsberatungsgesellschaften, die wir mit Big Four bezeichnen,
vielleicht sagen Sie
KPMG,
die
PwC, Ernst & Young, Deloitte, dass da die Abhängigkeit viel zu groß ist. Also die Finanzaufsichtsbehörde hat eben KPMG jetzt gerade als Sonderprüfer bei der Deutschen Bank eingesetzt im Bereich Geldwäsche. Hm. Das, obwohl KPMG jahrelang schon der Abschlussprüfer auch der Deutschen Bank gewesen ist und man sich die Frage stellt, prüfen die sich da teilweise selbst? Also diese Big Four sind eben ganz stark. Und da stellt sich schon die Frage, in welchem Geschäftsmodell sind die unterwegs? Ich nehme nicht wahr, dass bisher von staatlicher Seite da systematisch eine Antwort darauf ist, zu sagen, wir müssen uns von denen unabhängig machen. Es gibt jetzt schon Überlegungen in der Finanzaufsicht, etwas weniger zu machen. Ich sehe aber auch nicht da eine konsequente Strategie, wieder eigene Kompetenz aufzubauen. Und nach diesen krassen Skandalen müsste das unbedingt sein. Freshfields, da ist jetzt so, dass der Leiter der Steuerabteilung in Untersuchungshaft sitzt. Ich meine, das braucht auch richtige gesetzgeberische Konsequenzen. Und so eine Kanzlei dann nochmal weiter zu beauftragen für öffentliche Belange, ich habe damit massive Schwierigkeiten.
Es ist eben die Frage nach Alternativen. Kompetenzen aufbauen ist schön, geht aber auch nicht von heute auf morgen.
Und muss man auch Geld in die Hand nehmen. Und ich finde, das muss man der Bevölkerung auch sagen, dass es auch richtig ist, dass im öffentlichen Dienst, wo es um wichtige Kompetenzen geht, man einfach auch anständige Bezahlung leisten sollte. Da wird manchmal an der falschen Stelle gespart.
Ist es alternativlos? Wir brauchen im Moment diese großen Beratungsunternehmen, weil wir jetzt auch nicht von heute auf morgen in den Behörden diese Kompetenz bekommen?
Wenn wir hier sprechen, sprechen wir ja eigentlich immer über eine Handvoll von Beratungsunternehmen und immer die gleichen. Der Markt ist aber unendlich groß und es gibt ja sehr, sehr viel mittelständische Unternehmensberatung, teilweise inhabergeführt, bei denen das Thema der Reputation noch wichtiger ist und von denen Herr Fink auch bezeugen kann, dass die sehr, sehr bestrebt sind, extrem gute Arbeit zu machen. Wir machen es denen manchmal etwas schwer, weil die Vergabeprozesse so kompliziert sind, dass am Ende nur noch die Großen das Durchhaltevermögen haben, daran teilzunehmen. Und das wäre vielleicht auch nochmal wieder eine Diskussion, ob man nicht mehr nochmal die mittelständischen Unternehmensberatungen wieder ins Blickfeld nimmt und sagt, der ein oder andere Hidden Champion ist da, den könnte man jenseits der Big Four in der Unternehmensberatung und jenseits der Big Four in der Wirtschaftsprüfungsberatung auch mal wieder beauftragen.
Die Frage ist, an welchen Stellen funktioniert das? Die großen Schwierigkeiten der Interessenskonflikte, die Herr Schick beschrieben hat, die betreffen tatsächlich die Big Four unter den Wirtschaftsprüfern. Und da ist es tatsächlich schwierig, Alternativen zu finden aufgrund des massiven Know-how-Abbaus, der dort stattgefunden hat in den vergangenen Jahren.
Also erstmal alternativlos?
Erstmal alternativlos.
Ich finde es richtig, kurzfristig die Bedarfe auch extern zu decken, wenn man gleichzeitig versucht, sich aus der Abhängigkeit zu befreien und da wirklich eine Strategie des Kompetenzaufbaus hat. Denn sonst geht es ja ewig weiter mit der Abhängigkeit.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Millionen für McKinsey. Wozu braucht der Staat Unternehmensberater? Es diskutierten Elke Benning-Runke, Unternehmensberaterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Unternehmensberatung H&Z, Professor Dr. Dietmar Fink an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Professor für Unternehmensberatung und Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung, und Gerhard Schick, Vorstand der Nichtregierungsorganisation Bürgerbewegung Finanzwende, von 2007 bis 2017 außerdem finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Und mein Name ist Geli Hensoldt.